Das ist Steirer Stimmen, der Woche-Podcast aus der Steiermark über die Steiermark.
Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Woche-Podcast Steirer Stimmen. Mein Name ist Bernhard Hofbauer, ich bin Redakteur bei der Woche im Mürztal und ich freue mich ganz besonders, heute bei mir den Mürztaler Extremsportler Franz Preis begrüßen zu dürfen. Wenn ich nur dran denke, was der Franz alles schon erlebt hat, zu Fuß oder mit dem Radl, tut mir gleich alles weh. Servus Franz, wie geht's da?
Ja, hallo auch und danke für die Einladung. Mir geht's gut. Komme gerade vom Radlfahren und es ist wunderbar ausgegangen.
Das werde ich heute machen. Sehr schön, du bist wieder voll im Training. Für alle, die dich nicht kennen, du bist Ultra-Cycler, bist schon 5-mal beim Race Across America antreten, dem härtesten Radlrennen der Welt, kann man glaube ich sagen, wo, weiß nicht wie viel, 5000 Kilometer, glaube ich, zu überwinden gilt. Und dann am Ende geht es um eine Holztafel dort. Warum tut man sich das an?
Tja, Holz ist kostbar. Ich weiß gar nicht, ob es Race Across America das härteste ist. Mittlerweile wird alles schon als härteste und schwerste Prüfung deklariert, aber es ist zumindest ein sehr langes Radlrennen. Das mit der Holztafel stimmt wirklich. Sollte man das Rennen erfolgreich beenden, kriegt man halt Amerika als Holztafel geschenkt.
Ja.
Warum muss ich das antun? Das ist, ich glaube, da hat jeder Athlet andere Beweggründe. Bei mir ist es eine Mischung aus der Lust an Grenzerfahrungen, okay, und der Lust an kompetitiven sportlichen Verhalten, das Messen an anderen. Ja, so eine Mischung. Und natürlich, wenn man einmal dort war, dann versucht man halt auch zu optimieren, was man verbessern kann oder was nicht so optimal gerannt ist. Und dann hat man halt wieder einen Grund, sein Glück neu zu versuchen. Und ich bewege mich gern draußen, ich fahre gern Rad. Somit ist das Race Across America nach wie vor ein wichtiger Bestandteil in meinem sportlichen Denken.
Okay. Du hast da ja ganz schön einiges erlebt, was ich weiß, bist du mal auch mit Schlüsselbeinbruch durchs Ziel gekommen oder hast einige Verletzungen auch wegstecken müssen. Kannst du uns vielleicht ein bisschen da mitnehmen auf die Reise, was es ausmacht oder was so deine Grenzerfahrungen dahingehend gewesen sind?
Ja, das mit dem Schlüsselbein stimmt wirklich. Das hat mir sogar ein Artikel in der New York Times damals beschert.
Ah, tatsächlich?
Die haben wir nach 2000 Kilometern beim Sturz in New Mexico das Schlüsselbein gebrochen und bin dann das Rennen trotzdem ins Ziel gefahren und wirklich, wirklich massiven körperlichen Schmerzen. Ist gut ausgegangen, sage ich mal, ob es gescheit war, bezweifle ich jetzt da. Es hat mir schon sehr viel Substanz gekostet.
Und aufgeben war da kein Thema?
Nein, witzigerweise nicht. Ich glaube, dass das eher noch so ein Ansporn war, weil ich mich speziell in dem Jahr wirklich ganz intensiv vorbereitet habe und sehr, sehr viel Zeit und Energie investiert habe und mir gedacht habe, das Schlüsselbein an sich behindert mich jetzt nicht dramatisch beim Treten.
Okay.
Dramatisch meine ich. Also ich habe das dann mit meinem damaligen Arzt, der mit war, besprochen, ob da irgendwie gesundheitlich Folgeschädigungen entstehen könnten. Und er hat gesagt, nein, eigentlich nicht. Wenn ich den Schmerz tolerieren kann, dann sollte es schon funktionieren. Und dann haben wir halt ein bisschen das Radl adaptiert von der Sitzposition und das ist dann halt mit Ach und Krach gegangen. Aber es war halt wirklich schon ein Grenzgang.
Das denke ich mal.
Aber ja, was ich in den Jahren und Jahrzehnten des Reisens und der Projekte auf der ganzen Welt gelernt habe, ist, dass die wahren Grenzerfahrungen schon im Kopf sind. Okay. Also körperlich ist es halt, da spielen viele Faktoren zusammen, wie es der körperlich gerade geht, aber
ich meine, gerade wenn man so ein Rennen angeht, wie das Race Across America über ja, 4.500, 5.000 Kilometer, ich meine, wie lange bist du unterwegs, wie lange trittst du da durch?
Ja, ich bin sie in meinen 10 Tagen gefahren, also ziemlich genau 10 Tage.
Es da gibt hat man auch viel Zeit, um nachzudenken.
Du hast sehr viel Zeit zum Nachdenken. Du lernst ja selbst sehr gut kennen. Es ist eine spannende Geschichte, sich selbst so sukzessive zum Nullpunkt runter zu reduzieren.
Okay.
Weil einfach irgendwann geht da auch der Denkstoff aus und die Probleme des Alltags verschwinden immer mehr in den Hintergrund Und es kommt dann so ein Punkt, wo der Tagesinhalt und die Aufgabe nur mehr darin besteht, dass du dich bewegst, dass du einfach trittst. Mit dem rechten Fuß, mit dem linken Fuß, mit dem rechten, mit dem linken.
Erreichst du dann so eine Art meditativen Zustand, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich habe es immer so empfunden wie so eine Art katatonische Leere im Kopf.
Okay,
es war einfach,
musst du erklären.
Ja, bei mir waren zum Beispiel sämtliche Emotionen weg.
Aha.
Auch die Ängste, die man im Alltag so hat, existenzielle Ängste oder finanzielle Probleme oder was auch immer in einem normalen Leben halt so mitschwingt an Ungereimtheiten oder Ängsten, das ist alles verflogen. Und auch die ganzen die Gefühlspalette, die man halt so im Alltag mit sich tragt, Trauer, Freude, Lust, Liebe, Leidenschaft, das ist alles weg gewesen. Und du bist wie so ein Baby, wie neugeboren, so vollkommen unbeeinflusst von der Welt und von der Umgebung. Du bist, ja, ich sage immer, das Risiko aus Amerika spuckt dir als Kleinkind im Körper eines alten Mannes wieder aus. Du fühlst dich nämlich wie 90 vom körperlichen her und im Geistigen bist du wirklich wie.
Tabula rasa wieder.
Ja, wie wenn du so ein Festplatten-Reset gemacht hättest. Also alles an negativen Belast ist weg.
Ja.
Natürlich kommt es dann wieder, wenn du erholt bist, dann nach 2, 3, 4 Tagen im Ziel, wenn dann wieder eben die Außenwelt sich normalisiert und du wieder sukzessive am normalen Leben teilnimmst, dann verlässt du halt wieder diese Blase, diese geschützte Blase des Radfahrens und musst dich dann wieder arrangieren mit dem Leben an sich. Aber die Stunden und Tage danach sind schon sehr speziell.
Sehr spannend. Ist das nicht auch vielleicht genau dein Ansporn, eben diese Zustände zu erreichen?
Schon auch, ja. Schon. Dieses Gefühl einer absoluten Leere ist schon sehr cool.
Ja.
Und
ich glaube, wenn man es im Alltag nie hat.
Richtig. Ich habe zum Beispiel nie irgendwelche Arten von Emotionen gehabt im Ziel. Also weder positive noch negative.
Ach so, ja, okay. Voll.
Ich habe mir zwar immer schon Tage vor dem Race Across America und auch in der Vorbereitung das Ganze visualisiert und mit Musik unterlegt und versucht man die Emotionen dann vorweg schon in die Gedanken zu speichern und das Gefühl, irgendwas Besonderes geleistet zu haben und stolz zu sein auf sich selbst und auf die Leistung. Aber dort dann die letzten 100 Kilometer, da ist dann nichts mehr. Also ich habe es zum Beispiel nie so empfunden, als wie wenn da nur irgendwas wäre an Emotionen, da war dann nichts mehr übrig.
Okay.
Da war das wirklich eine vollkommene Leere. Und das ist ein spannendes Gefühl. Das wirklich im Alltag ist es mir nie gelungen, das Gefühl bis jetzt zu provozieren.
Okay. Also war nie der Gedanke an sportlichen Erfolg oder Siege die treibende Kraft für dich, dass du dort Fuß fassen kannst, eben in der Profisportszene?
Also beim Race Across America nicht, nein. Ich war nie Profi im klassischen Sinn. Was meine sportliche Zielsetzungen betrifft, war ich, glaube ich, immer oder bin nach wie vor Realist. Ich habe schon immer gewusst, wo ich stehe. Also ich habe gewusst, dass ich ein sehr guter Langstreckenradfahrer bin. Ich habe gewusst, dass ich eine hohe Leidensfähigkeit besitze, eine sehr gut entwickelte Ausdauer, eine gewisse Grundschnelligkeit. Aber ich habe natürlich auch gewusst, wo mein Platz in der Hierarchie ist. Also es gibt weitaus schlechtere Radlfahrer, es gibt natürlich auch bessere Radlfahrer und das Race Across America zu gewinnen, das wäre einfach nur ein unnötiger Druck gewesen, den ich mir selbst aufgebaut hätte und den ich wahrscheinlich zu 99% nicht umsetzen hätte können.
Ja.
Weil halt bei mir immer auch Familie und Beruf und alles rundherum auch noch dazukommen ist.
Ja, und vor allem ist so ein Rennen ja auch mit enormen Aufwand verbunden, mit enormen Kosten. Du brauchst ein Team, das dich betreut, du brauchst Sponsoren. Es gibt kein Preisgeld in dem Sinn. Also das macht es ja umso schwieriger. Ne?
Ja, und was natürlich umso schwieriger, also was immer schwieriger wird, ist natürlich die Inszenierungsmöglichkeiten auf Social-Media-Kanälen. Wie ich begonnen habe mit dem ganzen extremen Ausdauersport, wenn du 20 Athleten gehabt hast, hast du vielleicht 2 gehabt mit einer Webseite.
Okay.
Und du hast halt dann wirklich einen großen Aufwand und eine große finanzielle Entbehrungen in Kauf nehmen müssen, um überhaupt dich einmal als Sportler bekannt zu machen. Ich weiß nicht, da haben wir Imagefilme dreht und Kameramänner zukauft und dann ist es gegangen um den Schnitt. Also beim ersten wirklich großen Rennen bei der Tour de France Non-Stop, da haben wir ein komplettes Kamerateam mit Tonmann und alles mitgehabt.
Okay.
Und es hat Unsummen Geld gekostet und da hast du aber zumindest einen Return auf Invest gehabt, weil halt nicht so viele Leute waren, die jetzt professionelles Videomaterial gehabt haben und professionelle Bilder und eine professionelle Medienarbeit. Mhm. Ich habe damals ein Mädel gehabt, die hat gerade studiert, Publizistik und bei der kleinen Zeitung gearbeitet und die hat mir die ganze PR gemacht. Heute mit GoPro und mit den ganzen Videoschnittprogrammen und mit dem iPhone 12 und mit allem drum und dran, mit Drohnen, die sich jeder kaufen kann oder jeder selbst bedienen und mit Schnittprogrammen am Handy, was du innerhalb von 10 Minuten wirklich einen brauchbaren Trailer oder einen Teaser zusammenschneiden kannst.
Das ist eine ganz andere Liga.
Inszeniert sich natürlich jeder so und dadurch ist es für potenzielle Geldgeber oder Sponsoren immer schwieriger, überhaupt die Qualität der Leistung zu betrachten. Und die Frage ist natürlich, verkauft man jetzt noch sportliche Leistung oder verkauft man eigentlich ein Lifestyle-Produkt, eine Inszenierung? Okay. Das ist halt auch jetzt zum Hinterfragen, weil das ganze Business hat sich natürlich gedreht.
Na sicher, weil wo ist das Geld vorhanden, nicht? Ist dann immer die Frage. Nicht?
Ja, das ist natürlich jetzt, um auf dieses Jahr zu kommen, das ist natürlich jetzt noch eine spannendere Frage, weil ich glaube, Sportsponsoring ist jetzt da sicher für ganz, ganz wenige Firmen in Österreich ein Thema. Und das ist wieder für mich relativ angenehm, weil ich mir denke, okay, jetzt als Profi von Sponsoren leben zu müssen, das stelle ich mir richtig bitter vor.
Ja.
Das würde ich momentan nicht brauchen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Firma so Freude hat, wenn du anklopfst und sagst, ich weiß, bei euch sind 60% der Belegschaft in Kurzarbeit, ich habe jetzt 300 Leute rausgeschmissen. Ich fahre ein Rallrennen, könntest du mir bitte 30.000 Euro überweisen? Die Nerven hätte ich jetzt nicht.
Wird es nicht spüren, nein.
Wahrscheinlich.
Aber gehen wir mal zurück. Du hast ja nicht angefangen mit Radfahren, sondern, glaube ich, mit Marathonlaufen, oder? Und mit extrem weiten Distanzen zu Fuß zurückzulegen, oder?
Ja, das ist richtig. Also eigentlich habe ich begonnen mit dem Skifahren.
Okay.
Als Kind oder Jugendlicher. Und das war irgendwie naheliegend dann beim WSV Veitsch.
Ja.
Bin die Ski gefahren und dann gar nicht schlecht gefahren und mir waren aber die Strukturen im ÖSV einfach zu starr. Ich habe immer schon Probleme gehabt mit so klassischen Autoritäten und mit so fest eingefahrenen Strukturen und das war irgendwie nicht meine Welt.
Okay.
Ich war dann mehr Individualist und dann bin ich halt durch Zufall wirklich durch Zufall zu sehr beim Wien-Marathon gewesen und war irgendwie fasziniert von den Zieleinläufen, sowohl von den Profis als auch von den ganz normalen Amateursportlern, weil das auch ganz für mich eine schräge Mischung war aus Erschöpfung und Glück. Das hat man denen angesehen, dass sie auf der einen Seite sehr erschöpft sind, auf der anderen Seite wiederum sehr glücklich gewirkt haben. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch einmal was zum Probieren. Und im selben Jahr, das war im Mai, da habe ich dann unmittelbar danach, da hat es damals noch den Jürgen Blechinger gegeben. Das ist ein eher Hönigsberger, ein gebürtiger Mützzuschlager, der war Anfang 2000 wirklich einer der bekanntesten österreichischen Läufer. Bergläufer, Marathonläufer, glaube ich, Marathon-Bestzeit gehabt von unter 2,30, 2,28, 2,26, also richtig schnell. Und den habe ich angerufen und gesagt, ich würde gerne zum Rennen anfangen. Und er hat gesagt, ja, passt, dann kommst du nach Graz und rennst mit mir mit. Aber ich sage es dir gleich, ich warte nicht auf dich. Und das haben wir dann gemacht. Und das war eine harte Schule, aber eine sehr gute Schule, die halt auch glücklicherweise funktioniert hat, weil ich glaube, es hätte auch böse nach hinten losgehen können mit Motivationsverlust gleich von Anfang an und mit Verletzungen en masse. Aber
klar, ja.
Mein Körper hat eine gewisse Toleranz gehabt, das zu verkraften, das Training. Und ja, so ist dann eben mit dem Jürgen Blechinger dann recht schnell recht viel passiert und wir haben sehr viel gemeinsame Projekte gemacht und sehr viel Wettkämpfe bestritten. Und ich habe dann halt auch angefangen, einmal hinter die Kulisse zu schauen, hinter die Kulissen des Marathons, was kommt danach, was kommt in Richtung 50, 80, 100, 200 Kilometer. Und das hat mir voriges Jahr wieder dann gepackt, dieses Lauffieber, oder eigentlich immer ein bisschen begleitet. Und
also bist du dann auch gleich einmal diese ultralangen Distanzen gelaufen?
Schon recht schnell, ja, schon. Schon recht schnell gesteigert. Für mich war immer die Frage, wie weit kann ich jetzt gehen und wer kapituliert zuerst? Sagt der Körper nein, sagt der Geist nein. Das war ja auch heuer zum Beispiel das Everesting auf der Hohen Falsch. Das war so ein Ding, wo ich mir dachte, okay, psychisch nach dem dritten Mal raufgehen, wenn du noch weißt, du musst noch 27 Mal raufgehen.
Ja, das muss man kurz erklären, vielleicht ja, Everesting heißt, du bist echt so oft die Falsch raufgegangen, um die Höhenmeter des Mount Everest zu erreichen, gell?
Ah ja, genau. Ja, richtig. Also Everesting ist ein mittlerweile weltweites Phänomen, wird immer mehr praktiziert. Du musst dich heute über eine Webseite registrieren, diesen Versuch anmelden. Hells 500 heißt das. Das ist eben so ein Verein, der diese Infrastruktur bereitstellt, also die digitale Infrastruktur mit den Datenbanken.
Ja.
Und ja, Sinn ist es, eben wie der Name schon sagt, die Höhe des Mount Everests zu absolvieren auf einem Berg. Also du kannst jetzt nicht die Berge variieren oder die Aufstiege variieren, sondern du musst den gleichen Berg auf und ab rennen oder auf und ab gehen oder auf und ab mit dem Radl fahren. Und ich habe es jetzt glücklicherweise schon in allen Bereichen gemacht. Also ich habe es mit dem Radl gemacht.
Wo bist du rauf?
Aufs Bärenkugelhaus, da bei uns in Hönigsberg.
Wie oft?
21 Mal.
Halleluja.
Ja, dann online habe ich es gemacht auf Zwift, auf der virtuellen Radfahrplattform. Da bin ich den Mount Ventoux gefahren, 9 Mal. Und dann halt jetzt 30 Mal die Hohe Falsch im August diesen Jahres. Und ich habe übrigens am 30. Ich mein Jahr, denn am 30. Dezember habe ich das Jahr 2020 mit einem Everesting beendet, also mit 9000 Höhenmeter am Ergometer.
Okay.
Das war so das letzte längere Projekt, was ich gemacht habe. Ja, aber zurück zum Thema Langstreckenlauf. Ja, das hat mich dann über einige Jahre begleitet. Ich habe mir dann eine Ermüdungsfraktur im Schienbein zugezogen. Damals war gerade die Zeit des Wolfgang Faschings, ein sehr bekannter, in der Szene sehr bekannter Steirer, der das Racing Cross Amerika dominiert hatte, Ende 90, Anfang 2000. Und der hat einen Vortrag in Leoben gehalten und bei dem Vortrag war ich und gerade eben verletzt mit dieser Fraktur im Schienbein. Und dann ist der Fasching dort gestanden und hat erzählt vom Racing Cross Amerika und ich habe mir gedacht, naja,
das probiere ich.
Ja, in der Richtung. Also ich habe ihn gesehen und ich war fasziniert von ihm und von seinem Auftreten und auch von seiner Rhetorik. Aber ich habe jetzt an seiner körperlichen, an seiner physischen Statur nichts, irgendwie was Außergewöhnliches gefunden.
Ja.
Also ich habe mir gedacht, er hat jetzt weder irgendwelche Fies wie Goliath oder irgendwelche Oberarm wie Mike Tyson, sondern er war halt einfach ein ganz normaler Mann. Und wenn du ihn irgendwo in der Fußgängerzone getroffen hättest, hättest du das nicht gedacht, dass er 5000 Kilometer mit dem Radl fährt. Ohne Pause. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch irgendwie was ich auch mal probieren könnte. Und dann ist das Racing Cross Amerika halt irgendwie in meinem Kopf picken geblieben. Und ich habe dann eben versucht, den Weg dorthin mir selbst zu ebnen. Und
aber davor bist du nicht wirklich groß Radlrennen gefahren?
Nein, oder? Überhaupt nicht. Nein. Also ich habe mir wirklich aufgrund dieser Verletzung bei den Beinen dann ein Rennrad gekauft und dann habe ich begonnen zum Radfahren. Und mein erstes Radrennen war 24-Stunden-Rennen.
Okay.
Und da war ich natürlich einer, das war 1999, 2000, 2001, da war das mit dem Internet auch noch nicht so wirklich. Die Informationsbeschaffung war noch viel schwieriger wie heute. Also über diese Racing Cross Amerika hat es Mythen gegeben. Man hat gewusst, okay, da gibt es Leute, die fahren 5000 Kilometer ohne Pause und da fährt wahrscheinlich ein Auto hinten nach und gibt ihnen was zum Trinken raus und zum Essen. Aber man hat jetzt nicht wirklich gewusst, was und wie ist der kalorische Bedarf und wie sollte man die Mahlzeiten zusammensetzen. Und da hast du halt wirklich noch Aufbauarbeit leisten müssen. Und ich habe dann halt auch wirklich begonnen mit 24-Stunden-Rennen, 500-Kilometer-Rennen, 1000 Kilometer und geschaut, okay, was bewährt sich, welche Sättel kann ich nehmen, welche Positionen am Radl. Das war halt alles noch wirklich sehr viel, ja, ein Probierstadium.
Ja.
Und
ja, vor allem, es ist alles echt nicht so einfach. Ich habe mir jetzt auch mal den Podcast angehört vom Straps quasi, das Sitzfleisch-Podcast, wo er genau erzählt vom Race Across America, worauf es da ankommt.
Ja, der Teufel und liegt beim Race Across America im Detail. Also an die Sachen, die man als Nichtradfahrer am wenigsten denkt, das sind die Probleme, die dort dann sich am stärksten manifestieren. Mhm. Weil man denkt halt daran, dass das Radl vielleicht einen Botschen hat oder ein technisches Problem oder dass dann der Hintern einmal weht. Aber es gibt so viele Kleinigkeiten, die man nicht bedenkt. Also bei mir die Fußsohlen, also oder die Füße schwellen ja dort an durch die Dauerbelastung in diesen engen Korsett des Schuhs, ja, und durch die Temperaturunterschiede. Also ich habe Schuhgröße 40 und beim Race Across America starte ich mit Schuhgröße 40 und steige mit Schuhgröße 45 vom Radl. Das ist ernsthaft? Ernsthaft, ja. Also ich habe da Schuhe mit von 40 bis 45, 46. Okay. In allen Größen, Abstufungen. 41, 42, 43, 43, 45, 44, 44, 45, 45. Damit ich halt variieren kann. Und das sind halt alles Sachen. Wenn du dann mit zwei Badl Schuhe stehst, in Größe 41, dann hast du da ernsthaftes Problem, weil du kannst echt nicht mehr treten.
Ja.
Und da hat halt jeder Athlet natürlich auch andere Probleme, weil du in Christoph Strasser schon angesprochen hast, der hat zum Beispiel immer, soweit ich weiß, massive Probleme gehabt mit seinen Handinnenflächen und mit den Fingern, und das war oft eine Problematik.
Ja.
Das habe ich zum Beispiel nie gehabt. Ich habe dann wieder viel mehr Probleme gehabt mit dem Gesäß und mit der Nackenmuskulatur. Und
wie war dann dein erstes Antreten?
Ja, recht spannend. Also da war das gleich mit dem Schlüsselbeinbruch. Also Fahrt ist mir nicht geworden.
Also das war schon das erste Rennen, okay. Und das hast du sofort gefinisht?
Mhm, ja.
Okay.
Ja, da bin ich mit 30 Jahren gestartet und mit 70 abgestiegen. Also ja,
ja, das war sehr speziell. Leistung, nicht für dein erstes Radlrennen in dem Fall.
Nein, fürs erste Race Across America.
Race Across America.
Ich bin 2006 die Tour de France on Stop gefahren.
Okay, das war schon vorher.
4000 Kilometer und 60.000 Höhenmeter. Ich bin das XX Alps gefahren mit 2000 Kilometer und 50.000 Höhenmeter. Also ich bin schon sehr viel lange Rennen davor gefahren, aber nicht den Mythos des Race Across Americas. Aber ja. Und dann ist die Reise halt richtig losgegangen und dann ist halt alles dahergekommen. Dann waren wir in Tansania, haben Tansania nonstop durchquert mit dem Radl. Wir waren in Australien, Crocodile Trophy. Wir waren auf Costa Rica bei der Ruta del Conquistadores. Alles mögliche haben wir dann.
Und bei der Volksakustis-Zü war immer die Grenzen auszutesten, auszuladen. Hast du deine Grenzen erreicht? Bei all diesen.
Nein, glaube ich nicht. Nein, also ich glaube schon, dass da noch. Ich glaube, dass immer ein bisschen mehr geht. Es ist halt auch eine Frage der Motivation und der Lebensumstände. Aber das Versuchen, sich an den eigenen Grenzen zu messen, hat für mich was Faszinierendes. Das ist ein bisschen variiert. Also ich muss auch ehrlich sagen, jetzt 20 Jahre später, wie ein junger Mann oder ein junger Bub war, da war der Antrieb noch ein bisschen anderer. Da hat man versucht, noch mehr in der Öffentlichkeit sich zu bewegen und sich mehr zu inszenieren oder mehr auf diese Schulterklopfer geachtet und auf auf den Zuspruch von Dritten und von außen. Das ist mittlerweile wirklich sekundär. Das ist mir wirklich vollkommen wurscht. Also jetzt bin ich zum Glück in einem Stadium, wo ich das mir selbst beweisen möchte und niemand anderen mehr.
Mhm.
Das ist ein gewisser Luxus des Älterwerdens vielleicht.
Ja.
Und natürlich habe ich ich habe es im Hinterkopf, dass ich heute halt schon sehr viel getan habe und mir nicht mehr nichts beweisen muss. Ich kann mir was beweisen, wenn ich das will. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher auch.
Mhm.
Darum muss ich jetzt ehrlich sagen, ich wäre jetzt nicht gerne in der Situation, als sagen wir, 25-Jähriger, der ist erst einmal zum Race Across America möchte, mit der ganzen wirtschaftlichen Situation, mit dem Covid. Wenn es bei mir passt, dann fahre ich wieder rüber. Und wenn es nicht passt, dann ist es auch schön. Es gibt genug andere Herausforderungen. Wir würden jetzt gern den Mount Denali besteigen im Juni.
Alaska, oder?
Alaska.
Okay.
Der Berg, der weltweit der kälteste Berg der Welt.
Mhm.
Und der Berg weltweit, also bei dem du die höchste Höhendifferenz zu überschreiten hast. Also das Basislage von Denali bis zum Gipfel ist ein größerer Höhenunterschied wie vom Basislager des Everest zum Gipfel. Okay. Und ja, es ist ein ganz exponierter Berg, ein sehr isolierter Berg, extrem weit weg von jeglicher Art der Zivilisation. Also du hast dort wirklich, du bist eingeflogen, auf so einer Gletscherpassage ausgesetzt und dann ist 6 Wochen nichts.
Okay, also
das Flugzeug holt dich nach 6 Wochen wieder, wenn es ein Schönwetterfenster gibt, und dann sitzt du dort fest. Und da gibt es kein Wenn und Aber und kein, ich fahre jetzt einmal schnell mit dem Bus irgendwo einkaufen, sondern dann bist du dort gefangen in der Wildnis.
Ja.
Und das macht es für mich einmal spannend, weil da halt wieder andere Faktoren tragend werden und andere Herausforderungen warten. Teamfähigkeit. Wir sind ein Holländer, Amerikaner und ich.
Okay.
Mit 2 Guides, also zu 5. Und das auf sehr engen Raum. Also das ist auch wieder unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Sprachen, vielleicht auch unterschiedliche Erwartungshaltungen, unterschiedliche Zugänge.
Was ist deine Erwartung, dein Zugang?
Zu schauen, ob ich das psychisch, ob ich in dem Team bleiben darf oder ob ich dann irgendwie wie ein Pinguin dann ausgesetzt werde und dann 3 Kilometer absentiert in einem kleinen Iglu hausen muss, bis wir wieder heimführen. Das ist sicher für mich eine Herausforderung, weil ich bin zwar ein sehr geselliger und sozialer Mensch, aber wenn es um Sport geht, bin ich halt ein Individualist und da mache ich ja sehr gern sehr viel alleinig. Und das Ganze ist ja zustande gekommen, weil ein sehr guter Freund von mir dieses ganze Projekt initiiert hat. Das ist ein amerikanischer Unternehmer.
Okay.
Und der hat mich eingeladen. Also sonst hätte ich mir das auch ehrlich gesagt nicht leisten können oder auch leisten wollen. Das ist ein sehr kostspieliges Unterfangen auch. Und ja, er hat gesagt, er hätte mich gerne im Team, gemeinsam mit einem holländischen Unternehmer, und alle 3 so ein Riesengroß Amerika erprobt, also inklusive mir. Wir haben alle 3 das Riesengroß Amerika gefinisht. Also wir wissen zumindest, was es heißt, Ausdauerleistungen abzurufen. Wir haben alle eine alpine Grunderfahrung, auch hochalpine Erfahrung. Und von dem her, schauen wir mal.
Okay, das wäre jetzt im Juni heuer oder was?
Das würde man gerne im Juni heuer realisieren. Es ist alles einmal soweit organisiert, gebucht und unter Dach und Fach. Jetzt müssen wir halt schauen, wie sich das jetzt weiter mit dieser Pandemie entwickelt. Das ist natürlich, steht in den Sternen momentan.
Okay, also die Grenzerfahrungen gehen da sicher nicht aus in nächster Zeit. Besteht auch die Möglichkeit, vielleicht wieder mal beim Race Across America oder Ähnlichem anzutreten?
Ja, absolut. Besteht. Also schon. Ich bin 2019 im Oktober einen Ultramarathon gelaufen in Amerika und ich hätte ein paar Projekte. Also es gibt den Lake Tahoe 200, für den habe ich mich qualifiziert. Das ist ein 200 Meilen Ultramarathon um den Lake Tahoe. Ein sehr prestigeträchtiges Rennen. Das Race Across America steht immer vor der Haustür, aber wir wissen halt alle nicht, Wir Sportler in dieser Szene wissen halt alle nicht, wie es weitergeht. Mhm. Weil, das muss man halt auch sagen, wir sind nicht der österreichische Fußballbund oder die FIFA oder die Formel 1 oder die ATP, Tennisliga, wo halt wirklich Geld da ist und ein mediales Echo. Diese ganzen Veranstaltungen, sei es jetzt ein Laufevent oder Race Across America in dieser Größenordnung, das sind halt alles mehr oder weniger privat geführte Kleinunternehmen, die leben von der Veranstaltung. Und so ein Rennen wie das Race Across America, ich kenne die Jungs jetzt schon seit 10, 12 Jahren sehr gut. Das ist eine kleine Firma, Vater, Sohn, ja, wirklich ein Familienbetrieb, wenn man so will.
Ja.
Die haben natürlich auch zu kämpfen, weil deren Haupteinnahmequelle und die leben von dem ist das Race Across America. Und dann machen sie halt noch so ein paar so, das nennt sie, da haben sie dann halt in Amerika so ein paar so Langstreckenrennen über 500 Meilen oder 24 Stunden. Aber das war heuer alles gecancelt. Also die haben jetzt auch ein Jahr ohne Umsatz. Und das ist natürlich für eine Firma, die von dem leben muss, nicht so einfach. Und man muss auch schauen, gleich wie in der Musikbranche, wer bleibt am Endeffekt über. Ich glaube schon, dass das Race Across America dadurch so prestigeträchtig ist und so viele Jahre schon existiert.
Ja, aber da sind halt viele andere kleinere Rennen, kleinere Veranstaltungen.
Ja, genau. Vielleicht dran glauben und müssen. Natürlich auch das Starterfeld wird sich dezimieren, weil wenn du in Branchen arbeitest, die momentan krisengebeutelt sind, dann wird es natürlich schwierig, Eigenmittel zur Verfügung stellen und vice versa wird es wieder sehr schwierig, Sponsorengelder zu lukrieren. Also egal, wo man das ganze Problem jetzt anfängt zu betrachten, es gibt halt auch sehr viele Fragezeichen und meines Erachtens noch eine berechtigte Skepsis. Also ich würde jetzt da nicht 2021 darauf wetten, dass das Race Across America unter halbwegs vernünftigen Bedingungen durchgeführt werden kann.
Hat sich durch Corona irgendwie auch dein Training, dein persönlicher Sport irgendwie verändert?
Jein, ja, ich habe mehr Zeit.
Okay, also noch mehr Training.
Ja, und was sich verändert hat, vor allem durch Corona, ist, dass ich eben multisportiver wieder geworden bin. Also ich habe viele verschiedene Sachen, die mich momentan fordern. Nicht nur das Radfahren und Laufen, sondern auch Bergsteigen und das Skibergsteigen und alle Arten von Ausdauerbelastungen und auch Kraftausdauerbelastungen. Also es auch ansonsten, ja, na, eigentlich trainiere ich sehr viel und habe einfach weniger, ich sage mal so, ich habe weniger Stress abseits des Trainings, weil halt bei mir alles oder sehr viel auf Standby liegt, beruflich. Und deswegen, ja, mache ich mir da keinen großen Kopf jetzt. Ich bin da eh in einem Boot mit sehr vielen Millionen anderen Menschen. Schauen wir, wo die Reise hinführt.
Alles klar. Was bei dir immer Thema ist oder worauf du da in jedem Interview fast angesprochen wirst, ist deine vegane Ernährung. Du hast im letzten Jahr diese Doku Game Changers auf Netflix, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber was großes Aufsehen erregt hat, dass man das bezüglich Leistungssteigerung durch veganen Lebensstil, würdest du sagen, dass es dir für deinen Körper, für deinen Sport speziell was bringt, dass du die vegan ernährst? Ich meine, ich weiß, dass du das nicht aus dem Grund machst, aber...
Richtig, ja. Kann ich da nicht beantworten, ich weiß es nicht. Die Frage stört sich für mich nämlich prinzipiell nicht, weil Veganismus ist eine ethische Haltung gegenüber anderen Lebewesen und ich kann es auch nicht sagen, wie es ohne wäre, weil ich bin schon vegan gewesen, wie ich mit dem ganzen extremen Austauschsport begonnen habe. Also weit vor Game Changers, wenn du willst. Also wie gesagt, ich kenne Austauschsport nur in Kombination mit veganer Ernährung. Und die Frage.
Anscheinend hat da nie was gefehlt, aber.
Ja, möglich. Also ich versuche halt ein bisschen auf meinen Körper zu hören und ihm das zu geben, was er braucht. Und ich denke, ich finde es zwar lobenswert, wenn sich sehr viele Menschen jetzt um Veganismus kümmern. Ich glaube, dass es an der Grundideologie des Veganseins vorbeigeht. Ja. Wenn das jetzt da als Allheilmittel und als Schönheitsbooster und Figurbooster verwendet wird und für vegane Nahrungsmittel astronomische Preise in den Supermarktketten verlangt werden. Aber ja, wenn an dir damit geholfen ist, dass nicht geschlachtet wird aus Kabel, dann bin ich zufrieden. Aber für den Sport, keine Ahnung.
Ja,
da habe ich mich nie gefragt und ich bin so ganz zufrieden, wie ich meine Leistung abrufen kann.
Ja, sehr schön. Ja, du hast eh vorher schon gesagt, du bist weit gereist, zu dort und da Rennen gefahren, Rennen bestritten. Dennoch bist du immer in der Heimat treu geblieben, immer im Mürztal geblieben, beziehungsweise in der Steiermark geblieben. Würdest du sagen, dass die Steiermark für dich eben ein gutes Pflaster ist zum Trainieren? Oder warum hat es dich nie woanders hingezogen?
Ja, die Steiermark ist definitiv ein gutes Pflaster, nicht nur zum Trainieren, sondern auch zum Leben. Mir hat es eigentlich gar nicht gereizt, irgendwo anders sesshaft zu werden. Ich war zwar eine Zeit in Wien, aber jetzt Graz und Mürztal, das ist, du hast eigentlich alles, was du brauchst. Du hast eine Infrastruktur, auch ökonomisch. Also es gibt Arbeitsplätze, es gibt eine stabile Wirtschaft oder eine möglichst stabile Wirtschaft. Es gibt, du hast nirgendwo weit hin. Ich bin in 1,5 Stunden am See, am Neusiedler See und habe fast ein mediterranes Klima. Ich bin in 3 Stunden oder 3,5 Stunden am Meer von Graz aus. Also an der Adria. Ich bin in 2 Stunden am Dachstein und kann im Juli langlaufen gehen oder im August, wenn ich will. Also wir haben halt wirklich alles vor der Haustür, von bis, von Bodensee bis zur Skiwiesen, rund ums Jahr, mehr oder weniger.
Vor allem für deine Trainingsmöglichkeiten.
Richtig, ich brauche nur, wenn herum im Mürztal Schnee liegt und ich möchte dann mal mit dem Rennrad an 200er fahren oder an 300er, dann setze ich mich ins Auto und fahre in die Südsteiermark. Und dort habe ich zwar jetzt nicht Kaiserwetter, aber ich kann zumindest relativ trocken und schneefrei trainieren. Und wenn ich lustig bin, dann fahre ich halt vielleicht noch ein paar Kilometer weiter und bin in Slowenien und habe es dann wirklich schon ganz angenehm. Also wir haben da halt sehr viele Möglichkeiten und wir haben eine wunderschöne Gegend, wir haben echt eine lässige, wir haben eine Verkehrsinfrastruktur, wir haben es nicht weit in die Ballungszentren wie Wien, zu den Flughäfen, also du hast ein sehr ruhiges, du kannst ein ruhiges ländliches Leben führen und bist aber trotzdem nicht abgeschnitten von der Welt. Also ich finde das, wenn man viel rumgekommen ist oder viel gesehen hat, so wie ich, dann beginnt man das schon zu schätzen, weil wenn du jetzt in Kansas lebst, dort schaut das auch anders aus, weil da ist der nächste Berg 2000 Kilometer entfernt und dort kannst wirklich nichts tun. Also da geht es 300 Kilometer in die gleiche Richtung immer geradeaus und dann kannst du überlegen, fahre ich heute nach Norden, Süden, Westen oder Osten und das war's dann. Und du siehst immer das Gleiche. Und das selbe ist, wenn du in Australien bist, also dort sind Distanzen, die sind einfach für uns Steirer nicht denkbar, dass du mit dem Hubschrauber einkaufen fliegen musst, weil der Supermarkt 12 Autofahrstunden entfernt ist.
Ja.
Und da ist es halt schon bequem, wenn man dann, so wie jetzt in Hönigsberg lebt und dann zum Spar rüberschlendert und die Nahrungsmittel fürs tägliche Bedürfnis sichert und dann nach 10 Minuten wieder zu Hause ist. Mhm. Weil das hört sich natürlich immer noch Abenteuerromantik an, dass man in Australien auf einer Farm lebt, aber wenn du mit dem Hubschrauber fliegen musst und dann nochmal starten, weil du die Milch vergessen hast, also das wird dann echt spannend oder auch unbequem. Und dasselbe in Schwarzafrika, also ich war ja da mit Ärzte ohne Grenzen unterwegs in Burundi und Tansania und Kenia. Also dort ist es auch so. Also da gibt es wirklich, wir haben 2020 und dort gibt es genug Menschen, die halt nur jeden Tag 5 Kilometer zu einem Wasserloch gehen müssen und sich das Wasser holen. Und wir haben alles in Überfluss. Mhm. Wir haben bestes Gebirgswasser. Wir haben, ja, ich glaube, die Leute müssen ein bisschen mehr raus in die Welt. Dann würden sie das daheim wieder mehr schätzen. Ja.
Schönes Schlusswort, hätte ich gesagt.
Ja, ist so.
Ja, dann sage ich danke, Franz, für deine Zeit, für das gute Gespräch.
Ich sage danke.
Und alles Gute für deine weiteren Grenzerfahrungen.
Euch auch. Danke fürs Zuhören.